sehen wir jetzt gleich hier. Okay. Ich lese uns erstmal vor. Als Christen sind wir mit dem Judentum in besonderer Weise verbunden und ihm aufgrund unserer deutschen Geschichte verpflichtet. Als Christen sind wir mit dem Judentum in besonderer Weise verbunden und ihm aufgrund unserer deutschen Geschichte verpflichtet. So steht es im Leitbild unseres Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Vom Kirchenjahr her ist heute Sonntag der 10. nach Trinitatis und der wird in der Regel in den Kirchen und Gemeinden als Israelsonntag gefeiert. Und so lädt uns auch unser Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ein, uns mit dem jüdisch-christlichen Verständnis auseinanderzusetzen und für Israel zu beten. Der Predigttext für heute steht in Römer 9. Den lese ich uns aus der Hoffnung für alle einmal vor. Mein Thema lautet heute: Der Gott der Hoffnung und Barmherzigkeit. Christus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es in mir, in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere. Ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Gott hat doch die Israeliten dazu auserwählt, seine Kinder zu sein. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlossen. Er hat ihnen seine Gebote gegeben. Sie dienen Gott im Tempel und ihnen gelten seine Zusagen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Vorfahren. Und Christus selbst stammt aus ihrem Volk. Ihn, der Gott ist und über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Amen. Gottes Zusagen haben nach wie vor ihre Gültigkeit, auch wenn nicht alle aus dem Volk Israel zu Gottes auserwähltem Volk gehören. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind auch wirklich seine Kinder. Denn Gott hatte zu Abraham gesagt: Nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Das bedeutet, nicht alle, die auf natürliche Weise von Abraham abstammen, gehören zu Gottes Volk und damit zu seinen Kindern. Nur der zählt dazu, wer, so wie Isaak, Gottes Zusage hat. Denn das hatte Gott Abraham zugesagt. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber nicht nur Abrahams Frau Sarah erging es so. Rebekka war von unserem Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger. Noch ehe ihre Söhne Esau und Jakob geboren waren, das heißt noch ehe sie etwas Gutes oder Böses getan haben konnten, hatte Gott zu ihr gesagt: Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit gab Gott ganz klar zu erkennen, dass seine Zusagen ausschließlich auf seinem Willen beruhen. Sie sind also unverdientes Geschenk und nicht von den Leistungen des Menschen abhängig. So sagt Gott ausdrücklich: Ich habe nur Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt: Ich erweise meine Güte, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Soweit der Bibeltext. Aus dem theologischen Manifest des Apostels Paulus. Zahlreiche Themen spricht er dort an im Römerbrief. Lohnt sich nachzulesen. Er spricht über die Rechtfertigung, gerecht aus Glauben. Er spricht über die Taufe, in den Tod hineingetauft zu sein und neues Leben in Christus zu bekommen. Er spricht von dem Verhältnis zum Staat, zur Obrigkeit. Und er spricht auch zu dem Verhältnis von Christen und Juden zueinander. Und gerade die Kapitel 9 bis 11, eine großartige theologische Ausarbeitung, beschreiben so das Verhältnis des Alten und des Neuen Bundes von Juden und Christen zueinander. Und immer wieder wird deutlich, Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Barmherzigkeit für Juden und für Christen. Denn wenn wir schon ins Alte Testament schauen, da sehen wir, dass Gott verschiedene Bünde organisiert und bespricht. Bündnisse, Verträge, Abkommen mit den Juden, mit den Israeliten, mit seinem geliebten und auserwählten Volk. Denn Israel ist Gottes erste Liebe. Israel ist sein Augapfel, sein ganz persönliches Anliegen. Dann gibt es Bündnisse mit Mose, mit Noah, mit Abraham, mit David, mit Jeremia. Und all diese Bündnisse ist immer wieder der ausgestreckte Arm Gottes. Immer wieder auch abgelehnt von den Israeliten. Im Hebräerbrief heißt es im 8. Kapitel, Gott sagte zu seinem Volk, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Denn sie haben sich nicht an meinen Bund gehalten. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der Schreiber hier im Hebräerbrief, der betont die Vergangenheit des Volkes Israel und die Zukunft. Und heute am Israelsonntag, da ist es nicht eine Museumsgeschichte, die irgendwo reingestellt ist, sondern das ist Realität, das ist Aktualität. Und deshalb auch die aktuelle Frage an dich, an mich, an uns alle: Wie ist dein, wie ist mein, wie ist unser Verhältnis zu den Juden und zu Israel? Eine wichtige Frage, eine aktuelle Frage. 1938, da schrieb ein berühmter Schweizer Theologe, Karl Barth, Folgendes. 1938. Wer den Juden verwirft und verfolgt, der gibt sich als prinzipieller Feind Jesu Christi zu erkennen. 1938. Wer den Juden verwirft und verfolgt, der gibt sich als prinzipieller Feind Jesu Christi zu erkennen. In christlichen Gemeinden ist kein Platz für offenen und versteckten Antisemitismus. Egal ob von rechts oder von links, Hetze oder Hass gegen Juden, das verletzt Gott. Denn es richtet sich gegen sein geliebtes Volk. Und ja, man mag unterschiedlicher Auffassung zur Siedlungspolitik Israels sein, auch über die Innenpolitik des Staates Israel unterschiedlich denken. Aber zur differenzierten Betrachtung gehört eben auch das Leid der Palästinenser. Aber Raketen auf Israel, Anschläge gegen Juden, diskriminierende Äußerungen im Netz oder im realen Leben. Wir erleben immer wieder Skepsis und Vorurteile gegenüber Juden und gegenüber dem Staat Israel. Und ich denke, es ist eine große Herausforderung unserer Zeit und auch für die Zukunft, unsere Werte, auch unseres Bundes, zur Israelfreundlichkeit, zur fürsorglichen Verpflichtung von uns Deutschen gegenüber den Juden, das auch weiter zu vermitteln, auch an die nächsten Generationen weiterzugeben. Wir merken, teilweise gibt es negative Vorprägungen gegenüber den Juden, gegenüber dem Staat Israel. Manche wachsen mit Vorurteilen auf, dass alles Böse von den Juden kommen solle. Aber Gott bezeichnet die Juden als seine Kinder. Paulus sagt, sie besitzen die Sohnschaft oder Kindschaft. Welch eine Auszeichnung! Gott hat sich ihnen gezeigt mit seiner Herrlichkeit in der Wüste in Gestalt der Feuer- und Wolkensäule, die vor den Israeliten herging. Später konnten sie die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte und im Tempel sehen und erleben. Gott ist seinem Volk sichtbar begegnet, seinem Volk immer wieder geholfen, dass sie ihm vertrauen, dass Gottes Gegenwart sichtbar wird. Die Bundesschlüsse, also diese Verträge waren da, die Gesetze und die Vorväter Abraham, Isaak und Jakob mit all ihren Erfahrungen haben das erlebt. Was Gott verspricht, das hält er auch, das ist wahr. Da waren auch die Frauen Sarah und Rebekka, auch Gottes Zusagen galt ihnen. Israel ist nicht enterbt. Das sagt das Neue Testament. Israel ist nicht enterbt. Und so geht es um das Wesen Gottes, um seine Treue und Barmherzigkeit immer wieder. Im Alten Testament, das ja in der hebräischen Sprache geschrieben ist, wird das deutsche Wort Barmherzigkeit mit dem hebräischen Begriff Rachamim übersetzt. Rachamim. Und dieses Wort Rachamim beschreibt auch Mutterleib oder Gebärmutter. Also Barmherzigkeit ist Mutterleib und Gebärmutter. Erstaunlich erst einmal. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich also in der Fürsorge einer Mutter um ihr Kind. So hat das Volk Israel das jahrhundertelang erlebt. Gott kümmert sich um sie, hat sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Gott hat sie durch die Wüste geführt, ins gelobte Land gebracht. Gott hat ihre Außengrenzen befriedet damals. Er hat ihnen ein Volk geschenkt, ein Land geschenkt, Segen gegeben. Als wäre das Volk immer wieder in den sicheren Mutterschoß zurückgekehrt. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Da heißt es in Jesaja 49, Vers 15, kann auch eine Frau ihr Kind vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn? Und wenn sie desselben vergäße, Konjunktiv, so will ich doch deiner nicht vergessen. Also sollte dieser fast unmögliche Fall einmal doch einmal eintreten, sagt Gott, ich will dich niemals vergessen. Der Prophet Jesaja ringt um einen Vergleich. Wie kann er Gottes Wesen, Charakter beschreiben? Die Barmherzigkeit Gottes. Denn Gottes Größe und Allmacht, das ist irgendwie unvorstellbar. Gott zeichnet sich durch seine Barmherzigkeit aus. Und noch unvorstellbar wäre es, wenn diese Barmherzigkeit ausbliebe. Barmherzigkeit und Liebe ist Gottes Wesen und Charakter. Rachamim. Wir sehen das einmal. Man liest das von rechts nach links. Der erste Buchstabe R ganz rechts und hinten ist das große M. Rachamim, Barmherzigkeit. Gebärmutter, habe ich vorhin gesagt. Das, was ein ungeborenes Kind im Mutterleib erfährt, bezeichnet diesen biblischen Ausdruck Barmherzigkeit. Und ich finde, kein anderes Bild als das des Mutterleibes beschreibt das irgendwie treffender, göttliches Wesen, seine Barmherzigkeit. Ein ungeborenes Kind, das spürt doch Wärme, Geborgenheit, Fürsorge, Erbarmen, Schutz. Es erlebt Vertrauen, eine innere Verbindung mit seiner liebenden Mutter. Barmherzigkeit ist Ausgangspunkt für neues Leben. Wir sehen ein Bild. Einen Moment. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vor. Moment. Wo ist das Bild? Oh, jetzt wird es nicht angezeigt. Habt ihr das Bild hinten an der Technik? Okay, dann ist das nicht dabei. Dann versuche ich das zu erklären, dieses Bild. In einem Bild von Andreas Möck beschreibt er dieses Rachamim. Er versucht es zu beschreiben, eine Mutter mit einem Kind eingerahmt in einem Tuch, an einem roten Tuch, das die Gebärmutter darstellen soll. Ganz unten sieht man auch an einem Tuch ein Stück grüner Stoff wie Hoffnung, Liebe, die ausgedrückt wird. In diese Gemeinschaft, in diese Rachamim, in diese Barmherzigkeit sind nun die Heidenvölker, sagt Paulus, mit eingeschlossen. Wir Christen sind in Jesus Christus mit eingebunden. Paulus sagt jetzt und schreibt das an die Christen in Rom: Wer wirklich begreifen will, wie Gott ist, wer wirklich verstehen will, wie Gott tickt, was ihn ausmacht, einer seiner Charakterzüge, der muss sich die Geschichte mit Israel anschauen. Da wird Gottes Barmherzigkeit deutlich. Daraus können wir lernen, unser Vertrauen auf Gott niemals aufzugeben. Gott ist der, der ruft. Gott ist der, der beruft. Aber wir wissen nicht, jeder folgt diesem Ruf. Im Text stand, nicht alle leiblichen Kinder von Abraham werden auch erbberechtigt sein. Im Alten Testament gibt es eine Verheißungslinie über Isaak und nicht über Ismael, über Jakob und nicht über Esau. Warum? Sie waren doch auch alle Kinder, auch alle Angehörige. Aber es ist Gottes Entscheidung. Es ist sein Rufen, es ist seine Berufung, es ist seine Barmherzigkeit. Vielleicht finden wir das ungerecht. Wir denken, wie kann er nur? Warum macht Gott das? Aber Gottes Gerechtigkeit sieht anders aus. Es ist sein freier Wille. Es ist Gottes unabhängige Entscheidung. Und ich will sagen, das ist Gnade. Wenn Gott ruft, es ist sein Ruf, es ist seine Gnade. Wir Menschen können uns diesen Ruf Gottes nicht verdienen. Und dann höre ich manchmal, ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden, ich ließ mich taufen. Und in unserem freikirchlichen Denken steht immer wieder das Ich im Vordergrund. Ich preise, ich worshipe, ich bete an. Und dann verlieren wir schon mal das Subjekt aus den Augen. Gott hat mich gerufen. Jesus hat mich verändert. Er hat zu mir gesprochen. Er ist gnädig und barmherzig. Paulus schreibt das an die Christen in Rom, die zumeist keinen jüdischen Hintergrund hatten. Denn Gott ruft jetzt aus allen Nationen zusätzlich zu den Juden. Das ist neu. Gott beruft. Er entscheidet, wen er ruft. Er ist souverän. Da habe ich nichts zu sagen. Und vielleicht denke ich bei dem einen, ach, der ist gerettet und der ist nicht. Aber das ist mein menschliches Denken. In den letzten Wochen haben meine Frau und ich eine Dokumentation über Quarterbacks angeschaut. Ich sehe auch in fragende Gesichter. Ein Quarterback ist der Spielmacher beim American Football, der das Spielfeld sozusagen vor sich hat und mit einem Pass oder einer Weitergabe des Balles, dieses Eis, das Spiel gestaltet. Also übernimmt viel Verantwortung. Mit dem Trainer in Absprache plant er ganz viele Züge. Und es kam der Quarterback Kirk Cousins in den Fokus. Damals bei den Vikings, jetzt bei den Falcons. Ich kannte ihn vorher nicht. Aber als ich ihn gesehen habe in der Dokumentation, habe ich gedacht, komisch. Er wirkt irgendwie anders. Sein Verhalten, seine Redensweise, sein Umgang mit den anderen, auch in der Kabine. Und dann haben sie so gezeigt, sein familiäres Umfeld, sein Haus, Kinder, seine Frau. Und seine Frau, sie wirkte so ein bisschen bieder, so zurückhaltend. Und meine Frau sagte, ach guck mal, die wirkt wie so eine fromme Frau. Ich bin ehrlich. Und sie sprachen tatsächlich von Gebet, von Bibelversen, von Glaube, von Worship. All das war dem Ehepaar wichtig. Kirk Cousins. Kann man nachlesen im Internet, ein evangelikaler Christ, Sohn eines Pastors. Aber was mir aufgefallen war, er war anders als die anderen Quarterbacks, als die anderen Spieler, die man so gesehen hat. Er wirkte anders. Ich fand bewundernswert, er war sehr authentisch, motivierend, vorbildlich. Und ich dachte mir, toll, Gott wirkt an diesem Mann. Gott hat ihn gerufen, berufen. Warum ihn und nicht einen anderen Quarterback? Ich weiß es nicht. Gott ist souverän. Aber Gott nutzt ihn und benutzt ihn, einen Profisportler, so sichtbar. Gottes Gnade ist sichtbar. Natürlich steht er viel mehr im Fokus in der Öffentlichkeit als ich und als du, als wir. Gott ruft und beruft Menschen, wie er es will. Und es hat etwas Barmherziges an sich. Auch diese Barmherzigkeit, die man von Gott erfährt, weiterzugeben. Kirk Cousins an seinem Team, er stellt sich nicht in den Vordergrund, er hat entscheidende Werte immer wieder vermittelt. Wenn Gott dich ruft und beruft, zu was beruft er dich? Was ist sein Auftrag an dich? Bist du vielleicht auch ein Quarterback in deiner Familie, dass du einen entscheidenden Impuls weitergibst oder auf deiner Arbeitsstelle? Oder hast du eine ganz andere Aufgabe? Wenn Gott dich ruft und beruft, dann ist es schon mal Gnade. Gott ist barmherzig. Aber dann nimm diesen Ruf Gottes und lass ihn nicht fallen, sondern nutze ihn ganz stark für dein Leben und für deine Umgebung. Gott beruft Profisportler und ganz normale Menschen wie dich und mich. Gott beruft aber auch sein Volk, dass es Zeichen seiner Hoffnung ist. Nun gibt es in unserem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ein sehr wichtiges Kirchendokument, würde ich sagen. Beim Taufkurs sind wir so die Kapitel zum Thema Taufe durchgegangen, haben das durchgearbeitet, so die verschiedenen Bereiche. Und es war gar nicht so einfach immer wieder, weil es auch eine theologische Sprache ist, aber auch sehr, sehr wichtig ist, was dort beschrieben ist, in der Rechenschaft vom Glauben. Vielleicht kennt der eine oder andere die Rechenschaft vom Glauben nicht. Kann man im Internet nachlesen auf unserer Bundesseite. Rechenschaft heißt, da waren Christen, damals erste Baptisten, sie sollten Rechenschaft über ihren Glauben geben. Sie sollten begründen, warum sie glauben, was sie glauben. Und da gibt es ein großes Kapitel zum Thema Israel. Da heißt es in der Überschrift das Volk Israel und die Gemeinde Jesu Christi. Im Glauben an Jesus Christus, den Gott zu seiner Zeit aus Israel hervorgehen ließ, erkennen wir Israel als Gottes auserwähltes Volk. Gott hat seine Schöpfermacht und sein Herrsein über alle Völker in der Erwählung und Berufung dieses einen Volkes in einzigartiger Weise erwiesen. Seine Liebe zu allen Völkern führte zum Bund mit diesem besonderen Volk. In ihm will Gott alle Völker segnen und es zum Licht der Völker setzen. Die Erwählung und Berufung Israels durch Gott ist auch durch Untreue und Ungehorsam dieses Volkes nicht hinfällig geworden. Darin, dass Gott das Volk der Juden bis in unsere Gegenwart erhalten hat, erblicken wir ein Zeichen der Treue und Barmherzigkeit Gottes. Hebräisch Rachamim. Das Geheimnis dieses Volkes ist und bleibt seine Erwählung und Errettung durch Gott. Gott hat seinen Bund mit Israel nicht aufgekündigt, als er durch Jesus Christus einen neuen Bund gestiftet und darin seine Herrschaft der Gnade für alle Menschen aufgerichtet hat. Daher erkennen wir in Jesus Christus den Messias Israels, wie den Heiland der Welt. In ihm gilt das Heil den Juden wie den anderen Völkern. Die Gemeinde Jesu hat in Jesus Christus Anteil an den Verheißungen Gottes, die er zuerst Israel gegeben hat. In Christus werden alle Menschen einbezogen in Gottes Heil, indem aus Juden und den anderen Völkern das Gottesvolk des neuen Bundes berufen und gesammelt wird. Die Israel verheißene endzeitliche Gottesherrschaft ist in Jesus Christus bereits angebrochen, aber noch nicht vollendet. Die Gemeinde Jesu Christi erwartet gemeinsam mit dem Volk Israel ihre volle Verwirklichung. Wow, was für ein Text. Boah, da könnte man 10 Predigten daraus machen. Ein starkes Material. Aber, Achtung, tritt denn jetzt die Gemeinde an die Stelle von Israel? Manche Ausleger in der Kirchengeschichte haben diesen fatalen Fehler gemacht, der dem Antisemitismus Tür und Tor geöffnet hat. Denn dann hieß es, wenn die Juden eh verworfen seien, dann könne man sie eben auch verfolgen. Und so hat man sich Kirchen, Gemeinden, Christen am Volk Gottes schuldig gemacht. Das Thema heute ist kein Museumsthema. Der Bezug zu Israel ist kein Museumsthema. Ach, wir haben doch das Alte Testament, ist doch alt und verworfen. Nein, ist das Erste Testament. Deine Beziehung zu den Juden, zu Israel ist gefragt heute. Heute am Israelsonntag. Gott hat sein Volk niemals verworfen. Vielleicht auf eine parallele Ebene gesetzt. Und wir Christen sind dazugekommen. Auf dieser parallelen Ebene, aus Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Und dann haben wir doch vorhin gehört, denn Gott hat auch einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Güte, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Aha, dann heißt es doch also, dass Gott zur ewigen Verdammnis beruft. Wenn Gott beruft, dann doch auch zur ewigen Verdammnis, oder? Also vorherbestimmt, dass sie nicht gerettet werden können. Da gibt es also Menschen, für die brauchen wir gar nicht mehr beten. Achtung! Hier wird nur über Gottes Güte und über seine Barmherzigkeit gesprochen. Zweimal. Keine Ablehnung, keine Vorherbestimmung. Vorherbestimmung, da gibt es das theologische Wort Prädestination. In der reformatorischen Tradition wird das öfter mal benutzt. Da wird gesagt, Gott ruft und beruft zum ewigen Leben. Und in der Theologie kennt man auch die doppelte Prädestination. Oh, jetzt wird's schwer. Doppelt heißt, Gott ruft und beruft zum ewigen Leben und Gott ruft und beruft zum ewigen Tod. Also, da ist Quarterback Kirk Cousins, der wird berufen zum ewigen Leben. Und da ist ein anderer Quarterback, für den brauchen wir nicht mehr beten, der ist berufen zum ewigen Tod. Das wäre doppelte Prädestination. Hat gar keine Chance, in den Himmel zu kommen, ist ja eh alles schon vorherbestimmt, die ewige Strafe. Ist Gott so? Theologisch kann man darüber streiten, mein Verständnis ist es nicht. Denn Gott ist souverän in seinem Erbarmen. Er ruft alle, er liebt alle. Und es ist meine, es ist deine, es ist unsere Entscheidung, ob wir uns auf ihn einlassen. Und ich bete für Menschen, die noch nicht an Gott glauben. Und ich höre nicht auf damit. Was wäre alles sonst unnötig? Unsere Kinderarbeit, unsere Gruppenarbeit, Kirche Kunterbund, ist sowieso vorherbestimmt. Brauchen wir doch gar nicht mehr uns anstrengen, gar nicht mehr missionieren, gar nicht mehr das Evangelium weitergeben, ist ja eh vorherbestimmt. Wäre alles tot. Gott ruft und beruft souverän. Er ist treu und barmherzig. Genau wie er sein Volk Israel getragen hat. Und so trägt er auch dich und mich. Uns Gläubige durch Jesus Christus. Diesen Bund mit Israel hat er erweitert durch Jesus Christus. Und wir sind durch Jesus in diesen Bund Gottes mit Israel hineingenommen. Wir können daraus lernen. Wir haben Zukunft. Im Römerbrief wendet sich, ich komme zum Schluss, der Apostel gegen die Menschen, die Israel ablehnen. Und sagt ihnen ganz klar, die Treue zum Evangelium heißt Bindung an Israel. Glaube an Gott ist Glaube an den Gott der Hoffnung und der Barmherzigkeit. Amen.